unseren Spruch, den klassischen, viele kennen das, manche nicht. Und ich sage euch, wie es geht. Ich sage, der Herr ist auferstanden und ihr sagt, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Okay, üben wir mal zusammen. Der Herr ist auferstanden. Amen. Okay, wir steigen jetzt ein in meine Predigt. Wir befinden uns seit ein paar Wochen in einer Predigtreihe und die Predigtreihe heißt Begegnungen mit Jesus. Und dabei schauen wir uns jeden Sonntag einen Bibeltext an, wo wir lesen können von einer Begegnung, die Jesus mit einer Person hatte. Und alle Geschichten, die wir bisher ausgewählt haben und über die wir gesprochen haben, hatten eine Sache gemeinsam. Und zwar waren das alles Begegnungen vor der Kreuzigung, vor Ostern, vor der Auferstehung. Und surprise, surprise, was kommt heute? Eine Begegnung nach Ostern. Und zwar soll es halt um die Begegnung zwischen dem auferstandenen Jesus und einer Person gehen. Und zwar um eine ganz besondere, und zwar die allererste Person, die Jesus auferstanden gesehen hat. Und zwar gibt es da eine Frage, und so ist die Predigt überschrieben: Wen suchst du? Das stellt Jesus der Person, diese Frage stellt Jesus der Person, die ihn als erstes nach Ostern sieht. Und wir steigen ein in den Bibeltext aus Johannes 20, die Verse 11 bis 18. Maria stand weinend draußen vor dem Grab. Und während sie weinte, beugte sie sich vor und schaute hinein. Da sah sie zwei weiß gekleidete Engel sitzen, einen am Kopf und einen am Fußende der Stelle, an der der Leichnam von Jesus gelegen hatte. »Warum weinst du?« fragten die Engel sie. »Weil sie meinen Herrn weggenommen haben«, erwiderte sie, »und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben.« Sie blickte über ihre Schulter zurück und sah jemanden hinter sich stehen. Es war Jesus, aber sie erkannte ihn nicht. »Warum weinst du?« fragte Jesus sie. »Wen suchst du?« Sie dachte, er sei der Gärtner. »Herr«, sagte sie, »wenn du ihn weggenommen hast, sag mir, wo du ihn hingebracht hast, dann gehe ich ihn holen.« »Maria«, sagte Jesus. Sie drehte sich um zu ihm und rief aus: »Meister«. »Berühre mich nicht«, sagte Jesus, »denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren, aber geh zu meinen Brüdern und sage ihnen, dass ich zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott auffahre.« Maria von Magdala fand die Jünger und erzählte ihnen: »Ich habe den Herrn gesehen.« Dann berichtete sie, was er ihr aufgetragen hatte. Ich stelle mir ja gern Bibelgeschichten bildlich immer vor. Und wenn ich diese Geschichte mir vorstelle, dann denke ich, was für eine Begegnung. Maria ist es, die tatsächlich Jesus als erstes nach der Auferstehung begegnen sollte. Und das ist, glaube ich, eine Begegnung, die wird sich eingebrannt haben in ihren Kopf. Das wird sie niemals vergessen haben. Und es ist noch viel mehr. Es ist eine Situation, eine Begegnung, die tatsächlich alles verändern sollte. Giovanni hat heute Morgen schon gesagt, was wäre gewesen ohne Ostern? Ich glaube, ich kann es mir gar nicht ausmalen. Wenn wir jetzt einige Momente zurückspulen, dann ergibt sich uns folgendes Bild. Es ist früher Sonntagmorgen, die Sonne ist noch gar nicht aufgegangen. Es ist dunkel. Ich weiß nicht, wer heute auf einer Ostermesse war. Keiner. War allen zu früh. Es ist noch dunkel, es ist gar nicht richtig hell und Maria macht sich auf, und zwar nicht allein, sondern mit einigen anderen Frauen, und sie wollen zu Jesus gehen, zum Grab gehen. Und das nicht, weil sie jetzt irgendeine Erwartung hatten. Sie wollten nicht gucken, na, was ist da wohl passiert? Nee, sie wollten ihm die letzte Ehre erweisen. Sie haben Kräuter mitgenommen, Öle mitgenommen und wollten den Leichnam einbalsamieren. Das hat man damals so gemacht. Und ich stelle mir so vor, wie sie da in diesen Garten gehen, da traurig langlaufen. Hatten ja keine Taschenlampe, gern. Also in meinem Bild haben sie eine Taschenlampe, eine Lampe, leuchten sich den Weg. Und dann kommen sie immer näher und dann denken sie, Moment mal, Hä? Das stimmt doch was nicht. Und sie kommen da an und sie sind sowas von erschrocken, und zwar negativ erschrocken. Weil der Stein vor der Grabkammer ist weggerollt. Und das Grab ist leer. Wenn wir Christen diese Botschaft hören, das Grab ist leer, das ist schön, oder? Es könnte auf einer Osterkarte stehen, juhu, das Grab ist leer, wie schön, wir feiern, das Grab ist leer. Für die war das ja keine Freudenbotschaft. Für die war das das Horrorszenario. Das Grab ist leer, Moment, wo ist jetzt Jesus? Und ich kann mir das richtig vorstellen, wie sie davor stehen und denken, ach, was? Jetzt, wir mussten so viel durchleben in den letzten Tagen. All die Grausamkeiten, die wir miterlebt haben, mitgesehen haben. Und jetzt kommt noch das. Hört es niemals auf. Müssen die uns dann auch noch das antun? Wieso dürfen wir nicht einfach nur trauen? Wann kann es denn mal Schluss sein? Ich glaube, manche können das nachvollziehen, dieses Gefühl, kommt jetzt noch mal was. Und so ging es denen. Maria und ihre Freundinnen, die wissen sich nicht zu helfen. Natürlich, was sollen sie tun? Dann rufen sie die Männer, Petrus und Johannes, zwei von Jesu Jüngern, rufen sie zu Hilfe. Und die kommen, gehen natürlich mutig in die Grabkammer rein und sehen auch nur, ja, das ist leer und die Leintücher liegen da zusammengefaltet und gehen dann halt auch wieder. Und alle rennen zurück, sind völlig durcheinander. Und jetzt in dieser Erzählung bleibt Maria alleine zurück. Und dann weint sie. In dem Text wird viermal erwähnt, dass sie weint. Sie weint, sie ist komplett aufgelöst, voller Trauer, total verwirrt, ratlos. Und dann wagt sie nochmal einen Blick ins Grab. Und dann sitzen da zwei Engel. Und zwar heißt es, sie sind weiß gekleidet. Das heißt, man hat wohl auch gesehen, es sind Engel. Es gibt auch Engelbegegnungen, wo man denkt, okay, die Engel sahen vielleicht auch ganz normal aus. Hier ist wohl offensichtlich, es sind tatsächlich zwei Engel. Und dann, deswegen finde ich es so faszinierend, wie Maria reagiert. Weil wenn ich sonst solche Begegnungen mir anschaue in anderen Geschichten, dann lesen wir davon, dass die Menschen vollkommen aus dem Häuschen waren. Wenn wir vielleicht an Weihnachten denken, die Hirten auf dem Feld, ne, die waren da vollkommen aus dem Häuschen, dass da jetzt ein Engel kommt. Und die Engel mussten sagen, fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht, ich habe keine Angst, alles gut. Auch wenn meine Erscheinung jetzt imposant ist. Maria reagiert gar nicht so. Und die Engel fragen nur, ja, warum weinst du? Ich glaube, Maria reagiert so, weil eigentlich war es ja egal, ob da jetzt auch noch Engel kommen. Sie wollte einfach nur Jesus wieder haben. Und wenn es der tote Leichnam war. Sie hatte nur im Kopf, ja nee, aber das ist ja nicht Jesus. Und deswegen ist sie gar nicht so bestürzt wie vielleicht andere Personen in solchen Situationen. Und dann aus ihrem Grund dreht sie sich um. Und das Wunderbare geschieht, Jesus steht leibhaftig vor ihr. Aber sie erkennt ihn nicht. Schon wieder so was Faszinierendes, wo ich denke, warum erkennt sie ihn nicht? Wir lesen ja in der ganzen Ostergeschichte von weiteren Begegnungen, die Jesus hatte, von seinen Jüngern oder auch von zwei Männern, man nennt sie die Emmaus-Jünger. Und die hatten alle das gleiche Problem, die haben alle Jesus zuerst nicht erkannt. Von seinen Jüngern wird er für ein Gespenst gehalten, von den zwei Wanderern, von den Emmaus-Jüngern für einen einfachen Mann, der halt auch da gerade unterwegs ist und jetzt eben für einen Gärtner. Jesus muss nach seiner Auferstehung in gewisser Weise anders ausgesehen haben wie vorher, das sagt uns auch ein Bibelvers, will ich gar nicht so näher drauf eingehen, weil ich es gar nicht so extrem wichtig finde. Aber ich finde was anderes wichtig, weil ich glaube tatsächlich, sie erkennen ihn auch nicht, weil keiner wirklich damit gerechnet hat, dass er dann plötzlich wieder vor ihnen steht. Jesus sprengt all ihre Vorstellungen. Folie 5, das ist ein einziger Satz, den ich euch mitgebracht habe. von dieser Predigt. Jesus sprengt all ihre Vorstellungen. Und zwar war das in den letzten Jahren, wo die Jünger und auch die Frauen mit Jesus unterwegs gewesen waren, öfter passiert. Ich glaube, er hat sie immer wieder überrascht. Er hat immer wieder ihre Vorstellungen gesprengt, die sie eigentlich von ihm hatten. Ja, er hat Kranke gesund gemacht. Beim ersten Mal war das für sie wahrscheinlich komplett, was, das kannst du? Er hat Brot und Fische vermehrt. Er ist auf dem Wasser gelaufen, er hat das Meer gestillt, er hat sogar am Ende, kurz vor seinem Einzug nach Jerusalem, hat er Lazarus von den Toten auferweckt. Und ich glaube, jedes Mal ist so ein bisschen was Weiteres weggesprengt in ihrer Vorstellung, die sie von Jesus hatten. Und jetzt in einem nie dagewesenen Ausmaß, weil Jesus war tot, und zwar wirklich tot, und sie hatten ihn gesehen, wie er stirbt. Und jetzt ist er wieder lebendig. Ich glaube, Jesus hat niemals in ihre Gedankenbox reingepasst. Wir Menschen funktionieren so, dass wir in Schubladen und Boxen denken. Es ist einfach so, kannst dich versuchen, davon frei zu machen, aber ich merke immer bei mir selber, nee, ich brauche alles schön strukturiert in meinen Schubladen drin, sonst komme ich ganz durcheinander. Aber Jesus ist so ganz anders, weil er passt nicht in deine Gedankenbox rein. Er passt da nicht rein. Er ist viel größer, als sie sich vorstellen konnten, als wir es uns vorstellen können. Er wirkt viel erstaunlicher, als sie es jemals gedacht hatten. Und diese Frage, die Jesus Maria stellt, wen suchst du, die bringt, finde ich, so diese Tatsache etwas Licht hinein. Wen suchst du, Maria? Suchst du Jesus, den sie gekreuzigt haben? Suchst du den Toten? Du suchst den Toten, Jesus. Ich stehe hier lebendig. Suchst du den Leichnam, dem du jetzt nochmal deine Liebe und deine Ehre zeigen kannst und dann ist das Kapitel abgeschlossen? Ich bin hier. Ich bin lebendig. Jesus sprengt all ihre Vorstellungen und bricht komplett aus dieser Gedankenbox aus. Rückblickend, wenn wir jetzt diese Situation lesen, 2000 Jahre später, dann lächeln wir so ein bisschen drüber, ne? Dann denken wir so, Mensch Maria, hättest doch besser wissen können. Oder Jesus hat tatsächlich, wenn wir in die Evangelien schauen, dreimal mindestens den Jüngern gesagt, was passieren würde. So lesen wir das. Er hat gesagt, ich werde gekreuzigt werden und nach 3 Tagen werde ich wieder auferstehen. Stell dir mal vor, Jesus hätte das zu dir gesagt und es wäre noch kein Ostern passiert. Ganz ehrlich, mir wäre es genauso gegangen wie Maria, dass ich ungläubig vor diesem Mann stehe und denke, wer ist das denn? Wie ist es bei uns heute? Was hast du für Vorstellungen von Jesus? Wie sieht deine Box aus, in dem du den christlichen Glauben oder Jesus reingepackt hast? Für manche ist Jesus ein vorbildlicher Lehrer, der vor 2000 Jahren gelebt hat. Ein Mensch, dem man nacheifern kann, der eine gute Moral gepredigt hat, aber mehr nicht. Vielleicht ist das deine Box. Und auch wenn du an Jesus glaubst, dass er heute lebt, dann erzählen mir einige immer wieder, und ganz ehrlich, mir geht es persönlich auch ganz oft so, dass sie mit bestimmten Eigenschaften Gottes nicht so viel anfangen können. Irgendwie passt es nicht so in das Gottesbild, was man vielleicht hat oder vielleicht gerne hätte. Zum Beispiel, ja, Jesus ist mein bester Freund. Er passt wunderbar in mein Herz rein. Aber er ist auch ein gerechter Richter. Oh, irgendwie kann ich mir das nicht so vorstellen. Oder, ja, Jesus ist mein guter Hirte, der umsorgt mich, der trägt mich auf den Schultern, der kümmert sich fürsorglich um die Schafe. Aber Jesus als erhabener König, der wiederkommen wird in Herrlichkeit und der auf dem Thron sitzt und regiert, das ist schon irgendwie ziemlich kühl. Oder, ja, ein Gott, der mich liebt und der mich beschützt, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ein Gott, der am Kreuz stirbt, wie brachial ist das denn? Vielleicht ist es ganz anders. Vielleicht bist du vom Typ ganz anders und sagst, oh ja, Jesus, der auf den Tisch hauen kann, der in den Tempel geht und die Tische umschmeißt. Das finde ich sympathisch. Aber Jesus, der sich hinkniet und seinen Jüngern die stinkigen, dreckigen Füße wäscht. Ernsthaft? Das kann doch kein Jesus machen. Und so gibt es verschiedene Eigenschaften. Vielleicht kannst du nicht reinhören und sagen, okay, was ist das, wo ich immer vielleicht mal wieder höre, wo ich denke, na, das passt irgendwie nicht so rein in meine Box. Man kann auch tatsächlich mit der Dreieinigkeit Probleme haben. Ich meine jetzt nicht die Tatsache, dass es sowieso herausfordernd ist, das zu verstehen, sondern viele sagen, okay, den Vater und den Sohn, ja, das kann ich mir vorstellen, aber Heiliger Geist, was soll das sein? Oder anders, ja, mit dem Sohn Jesus, den konnte man sehen, Heiliger Geist, ja, der umgibt uns halt, aber ein Vater, und es löst in dir eher was Negatives aus. Es gibt Dinge, die unsere Vorstellung von Gott, von Jesus sprengen. Aber Ostern zeigt uns mehr als jede andere Erzählung in der Bibel, dass Jesus tatsächlich alles auf den Kopf stellen kann. Deine ganze Vorstellung, die du von ihm hattest, das, was die Jünger bisher von ihm geglaubt haben, wendet sich um oder knallt einmal durch und sie glauben an einen viel größeren Jesus. Wisst ihr, Gott ist, wer er ist. Er wird nicht durch unsere Erfahrungen jemand anderes. Er wird tatsächlich auch nicht durch deinen Glauben jemand anderes. Er ist, wie er ist. Und jetzt fragen wir uns, okay, woher sollen wir denn wissen, wer er ist? Er offenbart sich durch sein Wort. Das ist das eine, durch die Bibel und natürlich durch Jesus. Jesus hat selber mal gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Er hat den Vater gesehen. So, wenn wir in sein Wort schauen, sehen wir seine Eigenschaften. Wenn wir Jesus anschauen, sehen wir die Eigenschaften Gottes. Vielleicht möchte Jesus heute Morgen auch deine Vorstellung, die du von ihm hast, sprengen. Ich weiß, sprengen klingt immer so gewaltvoll. Ich meine in positiver Weise. Ich glaube, wenn Jesus das macht, nicht wenn Menschen das tun, sondern wenn Jesus das macht, dann gewinnst du nur. Dann gewinnst du nur, dann verlierst du nicht. Und wir sehen in dieser Ostergeschichte immer wieder Momente, in denen dann so dieser Groschen fällt von den Menschen. Momente, wo die Augen so aufgehen. Ich habe vorhin gesagt, es gibt drei Situationen, wo sie zuerst Jesus nicht erkennen. Und dann irgendwann fällt ja so der Groschen und sie erkennen ihn. Bei den Emmaus-Jüngern war es, als Jesus das Brot teilt. Da sitzen sie beim Essen und plötzlich, ah, das ist ja Jesus, und dann war er schon wieder weg. Bei den Jüngern war das, als Jesus seine Wunden zeigt und er sagt, Friede sei mit euch. So, und jetzt in unserer Geschichte mit Maria passiert es auch in einem ganz besonderen Moment. Und zwar, als Jesus sie ruft, Maria. Ein Wort, aber es ist ihr Name. Maria. Ich finde es so schön, dass Jesus sich offenbart, dass er sich zeigt, indem er Maria nicht sagte, hey, ich bin's doch, oder so, sondern er ruft sie mit ihrem Namen, Maria. Spurgeon, es war ein Prediger aus dem 19. Jahrhundert, der hat einmal gesagt, Jesus kann mit einem Wort die perfekte Predigt halten. Für Maria war das, glaube ich, Predigt genug für die nächsten Jahre gefühlt, oder? Maria. Sehr oft, und wenn nicht in den meisten Fällen, dann braucht es gar nicht viele Worte, um etwas ganz Entscheidendes rüberzubringen. Maria hatte vor diesem Ausruf von Jesus ja ganz viele wichtige Informationen gesammelt. Da war der Stein weg, das Grab war leer, die Leinentücher liegen da, dann sind da auch noch zwei Engel. Dann haben wir schon gehört, eigentlich hätte sie es wissen können, dass Jesus wieder auferstehen würde. Aber tatsächlich fehlte ihr eins, und zwar die ganz persönliche Begegnung mit Jesus. Diese Osterbegegnung zeigt, dass Jesus immer einen Blick auf den Einzelnen hat, nicht nur auf die Masse. Ich habe mir vorgestellt, wenn ich Jesus gewesen wäre, ich weiß, das ist ein bisschen komisch, aber wie hätte ich mich denn gezeigt, dass möglichst viele das auch wirklich glauben, dass ich wirklich auferstanden werde? Hätte ich mir jetzt Maria ausgesucht? Eigentlich wäre es doch logischer gewesen, Jesus wäre in Jerusalem im Tempel, so bei der, keine Ahnung, größten Veranstaltung, war ja sowieso gerade Passa und so, da waren noch jede Menge Leute unterwegs, da auf großer Bühne einmal kurz erschien, hätten Hunderte ihn gesehen, oder? Eigentlich wäre das doch logischer gewesen. Aber wie berührend ist es, dass Jesus sich diese Situation aussucht. Hier sprengt Jesus absolut die Vorstellung, und zwar ganz besonders der damaligen Welt. Weil wen erscheint er als erstes? Einer Frau. Oh oh. Okay, ich weiß, alle können sich das hier nicht mehr vorstellen. Im ersten Jahrhundert war es tatsächlich so, dass die Zeugenaussage einer Frau nichts galt. Okay, sie konnte erzählen vor dem Gericht, was sie wollte. Es war einfach nicht wichtig, weil sie war eine Frau. Okay, so war das halt damals. Und trotzdem sucht, oder vielleicht gerade deswegen, sucht Jesus eine Frau aus, um erste Botschafterin, um erste Zeugin seiner Auferstehung zu sein. Ist das nicht cool? Viele Menschen, die zweifeln natürlich an der Auferstehung, das gibt es heute natürlich, es glauben nicht alle, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und sie glauben, ja, die Jünger haben sich das nur ausgedacht, die haben den Leichnam halt rausgeklaut, versteckt irgendwo, was auch immer. Und dann haben sie das halt erzählt. Aber was denkt ihr? Wäre das so schlau gewesen, dass die Jünger erzählen, ja, einer Frau ist er als erstes erschienen? Ich glaube, das wäre nicht so ein guter Plan gewesen, weil das hat nämlich damals keiner geglaubt, wenn das eine Frau gewesen ist. Aber warum haben sie es erzählt? Weil sie sich der Wahrheit verschrieben haben und sagen, nee, wir wollen das so aufschreiben, wie es tatsächlich gewesen ist. Jesus ist Maria als erstes erschienen und dann später natürlich noch anderen, aber so schreiben wir das auf. Jesus scherte sich in diesem Fall nicht um die Regeln der damaligen Kultur. Er sucht sich eine Person aus, die in den Augen anderer absolut die falsche gewesen wäre. Aber für ihn ist Maria absolut die richtige. Jesus sprengt, glaube ich, nicht nur die Vorstellung darüber, wie er ist, sondern auch, wen er auf welche Art und Weise gebrauchen möchte. Vielleicht möchte Gott nicht nur das Bild, was du von ihm hast, sprengen, sondern auch das Bild, was du von anderen hast. Vielleicht sogar, was du über dich selber denkst. Jesus denkt oft so anders über dich als du selbst. Jesus gibt Maria einen Auftrag. Und zwar darf sie als erstes den Jüngern erzählen, dass Jesus auferstanden ist. Und zwar, weil er ihr zutraut, dass sie diesen Auftrag erfüllen kann. Und jetzt möchte ich den Satz aus diesem Bibeltext der Vollständigkeit halber noch anschauen, weil er ein bisschen komisch ist. Also man stolpert jedes Mal drüber, zumindest geht es mir darüber, mir so, wenn ich diesen Bibeltext lese. Und zwar schauen wir das nochmal an. Ich habe noch, genau, den zweiten Absatz, da sagt Jesus, berühre mich nicht, sagte Jesus, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren, aber geh zu meinen Brüdern und sage ihnen, dass ich zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott auffahre. So, warum stolper ich drüber? Ich denke, wieso berühre mich nicht? Gell, das klingt so, jetzt halt mal Abstand. Dieser Satz ist tatsächlich ein bisschen irreführend, weil als Jesus seinen Jüngern erscheint, da sagt er nämlich genau das Gegenteil. Weiß nicht, wer das noch im Kopf hat. Ne, er sagt ja, hey, seht mich an, fasst mich an, hier sind meine Wunden. Sagt sogar zu Thomas, los, fass mich an. Und warum sagt er jetzt zu Maria, berühre mich nicht? Wenn wir in den ursprünglichen Text hineinschauen, sagt Jesus hier eigentlich in der grammatikalisch richtigen Form, hör auf, mich zu berühren. Also hör damit auf. Weil Giovanni hat vorhin gelesen, in dieser anderen Erzählung aus dem Matthäus-Evangelium, da schmeißen sich die Frauen vor seine Füße und halten ihn fest. Das heißt, er sagt, Maria, hör auf, mich zu berühren, weil was wird sie wahrscheinlich gemacht haben? als ihr klar wird, dass Jesus da vor ihr steht? So wahrscheinlich nicht. Ja? Sie schmeißt sich wahrscheinlich wirklich hin und, ach Jesus, Meister, sagt sie. Und dann sagt Jesus zu ihr, hör auf, mich festzuhalten, weil es geht noch weiter. Ich gebe dir jetzt einen Auftrag, du sollst jetzt nicht an meinen Füßen klammern, sondern du sollst jetzt losgehen und den Jüngern sagen, was du gesehen hast. Das, was Menschen nie aus dir machen würden, das mache ich jetzt aus dir. Du bist meine erste Zeugin, meine erste Botschafterin der Auferstehung. Und genau das macht sie dann auch. Sie geht zu den anderen und verkündet als erstes die Auferstehung Jesu. Jesus hat an diesem Ostermorgen komplett ihre Vorstellung gesprengt. Und zwar ihre Vorstellung, die sie über ihn hatte und auch über sich selber. Ich möchte euch einladen, dass ihr in euch hineinhört, wo da vielleicht Punkte sind, wo ihr denkt, okay, das ist eine Eigenschaft Gottes, mit der habe ich schon immer Probleme. Irgendwie löst es in mir was aus, es fühlt sich irgendwie komisch an. Aber ich möchte euch einladen, dass ihr die Augen jetzt schließt, wir alle miteinander. Und nur wenn du das möchtest, also wenn du es nicht möchtest, also ist alles freiwillig. Wenn dir was einfällt, wo du denkst, okay, da ist was, da möchte ich Jesus einladen, dass er meine Vorstellung sprengt. Entweder über ihn selber oder wo du merkst, okay, ich merke irgendwie, Jesus sieht mich ganz oft anders, wie ich mich eigentlich sehe. Und wo du Jesus einladen möchtest, er sprengt meine Vorstellung, die ich über mir selber habe und korrigiert die. Wenn du das möchtest, dann darfst du als Zeichen deine Hand auf dein Herz legen, so als Zeichen. Und dann möchte ich dafür beten. Also wenn du das möchtest, darfst du es gern tun. Jesus, ich danke dir, dass du so viel größer bist, als wir uns das vorstellen können. Herr, du passt gar nicht in unsere Gedankenbox hinein, niemals. Und trotzdem bist du ein Gott, der sich offenbart und der sich zeigt und der uns auch neue Dinge zeigt. Herr, und ich bete jetzt für diejenigen, die merken, dass du da etwas erweitern möchtest in ihren Gedanken und vor allem auch in ihren Herzen. Und ich bete, dass du das jetzt tust. Ja, und ich bete für all diejenigen, die merken, dass sie oft über sich selber falsche Vorstellungen haben, die nicht deiner Realität entsprechen, die schlecht von sich denken, minderwertig. Herr, und dafür bete ich jetzt auch, dass du ihre Vorstellungen, die sie über sich selber haben, dass du sie korrigierst, dass du sie ins rechte Licht rückst, und zwar in dein Licht, und dass du deine Wahrheit hineinsprichst. Das bete ich in Jesu Namen. Amen.